Los geht's.
Ja, hallo Ansi. Danke, dass du zum Interview zugestimmt haben übers Internet. Ja, ich danke
Dankeschön.
dir. Du schreibst auf deiner Homepage, dass das Lesen von dem Buch von Eckhart Tolle jetzt sehr wichtig für dich war und dass da viel passiert ist dadurch. Würdest du sagen, dass Eckhart Tolle sowas wie dein spiritueller Meister war oder wie würdest du das ausdrücken?
Auf jeden Fall.
Und was bedeutet für dich ein spiritueller Lehrer
So eine Art,
oder Meister?
so eine Art Figur im Traum, die erscheint, um dich zu deinem eigenen, wahren, einzigen Meister zu aufzuwecken. Der spirituelle Meister ist für mich keine Person, sondern das, was wir sind. Und der spirituelle Meister im Außen ist so eine Art Stellvertreter dafür, der uns im Grunde zu sich selbst führt. Und zu sich selbst bedeutet dann gleichzeitig zu dir selbst.
Aber im Grunde ist doch alles andere auch dann nach der Definition ein spiritueller Lehrer oder Meister. Das ganze Leben.
Das ganze Leben, ja.
Und für den einen Menschen erscheint der spirituelle Meister dann in einer Person, in Menschenform und für jemand anders vielleicht
Ganz
nicht.
genau. Für jemand anders kann es ein Punkt sein an einer Wand.
Hast du damals Eckhart Tolle auch so bewusst wahrgenommen oder siehst du es jetzt im Nachhinein so?
Nee, das konnte ich erst im Nachhinein so sehen. Für mich war Eckhart Tolle auch kein spiritueller Lehrer, bis es zu spät war, das überhaupt irgendwie zu definieren. Auch das Buch war für mich kein spirituelles Buch, als ich angefangen habe zu lesen. Ich dachte, es geht um Genuss oder um Leichtigkeit im Leben, aber für mich gab es diese Verknüpfung nicht zur Spiritualität oder zum Erwachen, weil das alles, diese ganzen Begrifflichkeiten, die waren nicht auf meinem Schirm.
Hast du heute noch eine besondere Beziehung zu ihm oder ist da einfach nur Dankbarkeit oder Dankbarkeit wie zu allem anderen im Leben auch oder?
Naja, ich würde schon sagen, dass ich eine besondere Beziehung habe. Ich habe mir vor kurzem erst ein Poster bestellt. Um einfach meinen Meister irgendwie bei mir zu haben. Aus reiner Liebe, nicht weil das notwendig wäre, sondern einfach nur aus Wertschätzung.
Hast du jetzt noch das Bedürfnis, ihn zu sehen oder von ihm zu lesen, oder ist da irgendwie noch, ja, einfach das Bedürfnis nach Kontakt auf menschlicher Ebene?
Wenn ich sagen würde, dass ich ihn nicht gerne mal treffen würde, wäre es gelogen. Aber ich lese nichts von ihm und ich schaue auch selten Videos von ihm. So damals, als das passierte, habe ich natürlich sehr viel gelesen von ihm und auch mir seine Videos angeguckt, aber irgendwann war das dann zu Ende, dieses Interesse. Ich war auch mal auf einer Veranstaltung in Hannover, glaube ich. Da waren irgendwie 5000 Leute in einem großen Saal. Und ja, da ist immer noch sehr viel Liebe, sehr viel Dankbarkeit, wenn ich ihn sehe, ob jetzt als Bild oder als Video. Also für mich ist das der wichtigste Mensch in meinem Leben. Auch wenn ich gar keine persönliche Beziehung eigentlich habe zu ihm.
Also die persönliche Beziehung ist gar nicht nötig. Was ist nötig? Eine gewisse Resonanz, ein Gleichklang oder eine Anziehung oder eine Liebe? Wie würdest du das
beschreiben? Das ist ein bisschen schwer, das jetzt aus meiner Erfahrung zu beschreiben, weil im Vorfeld gab es das alles nicht. Aber wenn ich sozusagen jemand fragen würde, ja, woran erkenne ich irgendwie meinen Lehrer, wenn ich dann bewusst einen suche, dann würde ich schon sagen, dass man das fühlt, einfach, dass man weiß es einfach, das ist so wie man sich verliebt, ja, das passiert einfach, nicht weil man es will, sondern es überkommt dich einfach und dann bist du verliebt in einen Menschen und dich muss keiner darauf hinweisen oder dich muss keiner daran erinnern. Sondern es geschieht einfach. Und dann weißt du im Herzen, ja, das ist mein Lehrer.
Aber irgendwann ist der Lehrer nicht mehr wichtig, weil das Leben
ganz
einfach
genau.
Selber.
Aber auch das ist nicht eine Frage der Entscheidung. Sondern es kann durchaus sein, dass entweder wird der Lehrer überflüssig, wenn man zu seiner wahren Natur erwacht, dann wird auch erkannt, dass der Lehrer nichts anderes ist als du. Oder es ist dann einfach ein vorübergehender Lehrer, der dich vielleicht vorbereitet auf den Meister, der dich dann sozusagen, bei dem du erwachst, wenn es dann ein Mensch ist. Das gibt es ja auch manchmal, dass man erstmal irgendwie vorbereitet wird. Erstmal bei einem Lehrer ist und da irgendetwas resoniert und dann geht die Resonanz weg. Nicht weil man es will, sondern einfach nur so, wie die Verliebtheit manchmal einfach weggeht und dass man es will. Und dann trifft man den Lehrer, bei dem es dann geschieht, was immer da geschieht.
Kannst du etwas mehr zu dieser Resonanz sagen? Ist das ein energetisches Phänomen oder einfach ein Phänomen von menschlicher Anziehung? Oder ist
es auf jeden Fall ein energetisches Phänomen, weil wir kennen ja vorher nichts anderes als energetische Phänomene. Alles ist ja Energie. Alles, was sich bewegt, verändert, ist alles Energie.
Ist Energie, die sich in Formen zeigt, die wir als Formen wahrnehmen, ja. Gab es andere spirituelle Lehrer dann vielleicht später, die dich auch irgendwie angezogen haben, wie Osho oder Ramana oder Papaji, oder wo du auch Resonanz gespürt hast?
Ja, danach gab es einige spielst? Lehrer, wo ich eine Resonanz gefühlt habe. Das war, nach Eckhart Tolle war das Osho, der mich beeindruckt hat, aufgrund seiner Klarheit und seiner Präsenz. Dann war es Adi Ashanti. Der irgendwie einer der wenigen Lehrer ist, die ich bisher entdeckt habe, die auch viel über den Prozess danach sprechen. Und heute ist es Moji, den ich am liebsten mir anschaue und der mein Herz berührt.
Siehst du dich selber jetzt als spirituellen Lehrer?
Ich sehe das als eine Funktion, die ich einnehme. Aber ich sehe mich selbst nicht als Lehrer. So wie ich eine Funktion habe, manchmal bin ich Freund, manchmal bin ich Sohn, manchmal bin ich Berater, manchmal bin ich Lehrer. Das ist wie die Situation es gerade erfordert.
Hast du überhaupt ein Bild von dir selbst? Oder nein? Passiert alles spontan aus dem Nichts heraus? Oder sind da doch auch ganz klar Konditionierungen, die einfach weiterlaufen?
Ja, das eine kann ja nicht ohne das andere. Also allein schon, wenn ich das Bedürfnis habe, auf Toilette zu gehen, brauche ich die Konditionierung des Laufens, um dahin zu kommen. Das habe ich erlernt, das wurde konditioniert, als ich ein kleines Kind war. Und diese Funktion wird dann eingesetzt, um dieses Bedürfnis zu erfüllen, das ja spontan erscheint.
Ist da jemand, der über die spontanen Impulse nachdenkt oder sie abwägt oder werden ist da einfach immer ein Folgen
dieser Impulse? Ist ja schon die Möglichkeit da, den Impuls wahrzunehmen und dann auch darüber nachzudenken. Nur wird das halt nicht mehr als störend oder einschränkend empfunden, sondern einfach als zusätzliche Qualität meines Bewusstseins, dass es da die Möglichkeit gibt, über Dinge nachzudenken. Was nicht gewählt wird, ist, wie das System darauf reagiert in dem Augenblick. Das kann ja unterschiedlich reagieren, emotional. Und wenn das Denken Emotionen bewirkt, die nicht erwünscht sind, also die ich jetzt nicht bevorzugen würde. Ja, man kann sich ja man kann über viele Dinge nachdenken, die völlig, was völlig unnützlich ist in dem Augenblick. Und dann reagiert der emotionale Körper, Gott sei Dank, mit unangenehmen Gefühlen, um mir zu signalisieren, dass worüber hier gerade nachgedacht wird, ist nicht sinnvoll.
Reagiert ja, mit einem Unwohlgefühl so, oder wie würdest du sagen?
Wie so ein kleines Gift, was dann ausgeschüttet wird, um mir zu sagen, so, das ist jetzt nicht relevant.
Also gibt es da quasi einen funktionellen Verstand, der eben funktioniert, um genau. Praktische Dinge zu regeln und zu planen und so weiter, eben was nötig ist im Moment oder nötig erscheint im Moment. Aber sobald Gedanken da sind, die keine funktionale Rolle haben, also wo nichts, die nicht irgendwie eine Nötigkeit haben, dann
nee, sie können auch
passieren die auch nicht, oder?
Sie können auch passieren, darüber haben wir ja auch keinen Einfluss, dass Gedanken einfallen. Das lässt sich nicht bremsen. Es lässt sich durch bestimmte Übungen verzögern, aber es lässt sich letztendlich nicht wirklich bremsen. Und dafür haben wir unseren emotionalen Körper, der sozusagen als auch eine Funktion hat, nämlich zu prüfen, ob unsere Handlungen und unsere Gedanken im Einklang sind mit der universellen Intelligenz. Und dann geht das auch über das Praktische hinaus. Es geht eher darum, für mich, ist das, was ich tue, denke oder sage oder das Gegenteil davon, im Einklang mit der kosmischen Intelligenz. Und wenn es im Einklang ist mit der kosmischen Intelligenz, dann fühlt sich das alles sehr gut an. Das heißt, es wird nicht ausgeschlossen. Ich kann auch etwas planen. Und wenn das im Einklang ist mit der kosmischen Intelligenz, dann fühlt sich dieses Planen sehr freudvoll an.
Und Planen passiert im Moment und was dann passiert, wenn eigentlich der Plan greifen soll,
genau.
Ist wieder
ist
eine ganz andere
Moment,
Geschichte,
Moment.
Oder?
Es ist immer wieder neu.
Ich kenne es, dass das Leben einfach nur passiert, aber keine Identifikation da ist. Dass also alles genauso ist wie vorher, aber dass der Gedanke nicht da ist, ich mache das oder mir passiert das. Was kannst du über Identifikationen sagen?
Es scheint so zu sein, dass wir das als Funktion brauchen, um praktisch zu funktionieren. Nicht nur praktisch, also auch als Instrument, als ein göttliches Instrument zu funktionieren. Brauchen wir die Funktion der Identifikation, weil ohne sie könnten wir nicht einmal uns selbst ernähren. Also uns Essen zubereiten und dann wissen, aha, ich muss jetzt diesen Löffel in meinen Mund tun oder die Gabel mit dem Essen, um das Bedürfnis des Hungers zu stillen. So, das würde ohne eine Identifikation und ohne ein Gefühl von Trennung gar nicht funktionieren. Aber das ist nicht das Primäre, was hier ist, sondern die primäre Identität ist keine getrennte Identität. Das ist eine identitätslose Identität, die eins ist mit Leben und Dasein. Und darin findet so etwas wie eine Identifikation statt. Mit einer Scheinidentität. Womit man dann in der Lage ist, scheinbar Entscheidungen zu treffen.
Hat die Identifikation mit einer Persönlichkeit, also mit einer Geschichte, die man als seine ansieht, und mit Gedanken, die man als seine ansieht, auch eine Funktion? Oder ist das einfach nur göttliches Spiel, was so passiert?
Die Frage ist jetzt so ein bisschen durchmischt mit vielen Aspekten. Könntest du das präzisieren?
Ja, ich kann dir im Grunde nicht so richtig zustimmen, was du gerade gesagt hast, weil kann sein, dass es einfach nur eine andere Definition oder Beschreibung ist, aber mich um meine körperlichen Bedürfnisse kümmern, also zu essen, wenn ich Hunger habe, geht für mich auch ohne Identifikation, einfach als das, was passiert. Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann setzt du aber da eine bestimmte subtile Identifizierung.
Ja, natürlich, weil sonst das ist ja das, was wir bei Babys sehen. Babys, die noch keine Identifikation haben, können sich nicht selbst ernähren.
Sie können aber sowieso, wenn du ein Baby an die Brust der Mutter hältst, findet das Baby die Brustwarze oder das Baby schreit, wenn es
Hunger hat. Aber du musst das Essen trotzdem noch immer
ja,
sozusagen zum Baby führen. Es würde von alleine es nicht finden.
Das hängt damit zusammen mit dem, eben, dass
da
es ein Baby
so
ist. Ne?
Es ist eine Frage der Definition. Also ich sehe da jetzt keinen Widerspruch.
Aha. Ja, dann erklär es mir
genau.
Bitte. Kann Leben völlig ohne Identifikation passieren oder nicht? Und wobei ich mit Identifikation eigentlich den Ich-Gedanken meine, den Gedanken, ich mache das.
Ja.
Oder
du sprichst mit mir und da ist eine subtile Identifikation. Da ist etwas stimmt mit etwas überein oder stimmt nicht mit etwas überein. Du sagst, du kannst ihm nicht zustimmen. Was dem nicht zustimmen kann, ist eine Identifikation.
Ja, okay. Können wir auch stehen lassen, so. Ich sehe es immer noch anders, dass einfach Sachen passieren können, dass Identifikation nicht nötig ist. Aber das ist vielleicht eben die Sichtweise, wie man Identifikation sieht oder definiert, ja. Mich würde interessieren, du bietest an, Menschen zu begleiten. Und zwar ganz präzise für einen bestimmten Zeitraum, nämlich über einen Monat, was ich interessant finde, was ich in der Art fast noch nie so gesehen habe. Das heißt, Dolano bietet auch so intensive Begleitung an für einen bestimmten Zeitraum, aber dann eben auch mit dem Menschen dabei. Aber bei dir, du bietest es quasi übers Internet an. Wie bist du darauf gekommen? Ist das auch spontan passiert oder hast du dir das überlegt? Hat das bestimmte Gründe? Ja, was kannst du überhaupt dazu sagen, wie du Menschen begleitest?
Das sind wieder zwei Fragen, die durchmischt sind. Welcher Aspekt genau interessiert dich jetzt daran?
Da müsste ich erst wissen, welche zwei Fragen du da siehst und was da
Na, einmal hast du
durch mich
gefragt, wie ich
für
darauf
dich
gekommen bin, und
erscheint.
die andere Frage ist, habe ich schon vergessen, ehrlich gesagt.
Ja, dann bleiben wir dabei, dann bleiben wir auch
Ja, es
dabei,
war
wie du
irgendwie
drauf
beides. Es
gekommen
war
bist.
sowohl spontan als auch, dass ich darüber nachgedacht habe, wie ich dieses Spiel entwerfe, damit ich Freude daran habe. Und das ist jetzt nur ein Modell. Das wird sich auch verändern, ganz sicher, noch dieses Jahr. Und dann wird es wahrscheinlich nicht mehr so sein, dass es auf einen Monat begrenzt ist. Bloß, es ist halt, immer wenn du eine Struktur schaffst, gibt es halt Limitierungen. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Und das schien mir ein Spiel zu sein, was mir gefällt. Und jetzt läuft es langsam aus. Und ich überlege jetzt zurzeit, wie ich das Spiel so gestalten kann, dass das auch längerfristig laufen kann. Und also es ist immer in Bewegung irgendwie.
Was mir bemerkenswert daran erscheint, ist, dass du die Leute dadurch irgendwie festlegst. Also nicht im negativen Sinne festlegst, sondern dass sie eine bestimmte Wertschätzung haben müssen, um von dir die Begleitung eben
Ja.
anzunehmen in dieser Form. Also dass ein
Ja,
gewisses
das ist aber
Commitment da sein
sozusagen, es liegt
muss.
in der Natur der Sache. Das ist ja nicht anders als wie in der Therapie. Ja, wenn du den Therapeuten von vornherein nicht leiden kannst, weiß ich nicht, was das bringen sollte. Es setzt ja sehr viel Vertrauen voraus, weil man ja auch durch viele Prozesse gehen kann, die nicht angenehm sind. Und wenn da von vornherein schon so eine Antipathie ist, dann ist das selten fruchtbar. So, aber ich sage niemandem, dass er irgendwie mich mögen muss, sondern er muss ja auch nicht mal mein Angebot in Anspruch nehmen.
Ja, das ist klar. Also es muss eine Resonanz da sein und mögen und verstehen und gerne den Kontakt haben und pflegen wollen von beiden Seiten, ja, würde ich sagen. Kannst du schon was darüber sagen, wie sich das
Noch nicht,
weiterentwickeln
weil es noch ein
wird?
Prozess ist.
Okay. Wie ich das erste Mal von dir gehört habe, da warst du, glaube ich, in Berlin und jetzt wohnst du in Innsbruck oder bei Innsbruck. Wie ist diese Veränderung vonstatten gegangen?
Darüber will ich auch nichts sagen, ehrlich gesagt.
Okay.
Das scheint mir einfach nicht relevant.
Magst du was über den Platz, wo du jetzt bist, sagen? Also nicht über den Platz, sondern über die Mentalität zum Beispiel. Also mich würde das interessieren, weil ich zeitweise in Südtirol bin und doch deutlich so die Unterschiede spüre, wie es an verschiedenen Plätzen ist, die Mentalität, die Menschen und wie mich das auch beeinflusst. Und von daher würde mich auch interessieren, wie es für dich in Nordtirol in
Innsbruck ist. Das ist sehr schön, aber das hängt weniger mit den Menschen zusammen, weil ich habe relativ wenig Kontakt mit Menschen hier vor Ort oder überhaupt. So, mein Kontakt ist meistens schriftlich und meistens per Skype. Und natürlich habe ich hier auch ein paar Freunde kennengelernt, und aber das ist nicht so das Wesentliche. Das Wesentliche ist für mich einfach, sind die Berge und die Aussicht und die Luft und das Klima. Und ich fühle mich hier einfach wohl. Also sehr viel wohler als in einer Großstadt. So energetisch, meine ich. So, und bei den Menschen ist es so, weiß ich nicht, meine Erfahrung ist, ist ganz egal, wo ich bin. Immer wenn ich zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin, treffe ich auch die Menschen, und die sind immer freundlich und also.
Du hast gerade Stadt und Land erwähnt. Ist es so, dass quasi auf dem Land die Mind-Energie, also die Verstandesenergie, schwächer ist, eben weil nicht so viele Menschen auf relativ engen Raum zusammen sind, weil da einfach mehr Platz ist?
Das weiß ich nicht. Also für mich ist es einfach nur, wie es hier in meinem System wahrgenommen wird. Und ich hatte zum ersten Mal in meinem Leben, als ich, also so wie ich mich erinnern kann, das erste Mal, als ich Innsbruck zum ersten Mal besucht habe, um mir das hier anzuschauen, bevor ich mich entschieden habe, hierher zu ziehen, und dann wieder zurück nach Berlin gekommen bin, hatte ich das erste Mal das Gefühl, dass ich nicht nach Hause komme. Weil normalerweise, wenn ich immer auf Reisen war, egal wohin, wenn ich dann nach Berlin zurückgekommen bin, dann hatte ich immer dieses Gefühl, ah, jetzt bin ich wieder da, wo ich lebe, das ist sozusagen meine Heimat. Und sei mal mit so einem schönen Gefühl verbunden. Und diesmal war es überhaupt nicht so, zum ersten Mal. Das hat mich sehr überrascht, dass ich wieder zurück wollte nach Innsbruck sofort. Und dann spätestens dann wusste ich, dass ich da hinziehen werde und muss.
Ich bin manchmal in der Situation, dass mir Videos angeboten werden zum Veröffentlichen, wo ich dann entscheiden muss, ob ich finde, das passt auf JetzTV und das soll auf JetzTV stehen oder nicht. Und da ist es manchmal so, dass mir Videos angeboten werden, wo Lehrer über andere Lehrer reden. Also zum Beispiel pauschale Hinweise geben, dass man sich vor arroganten Lehrern schützen soll oder keinen Kontakt mit denen haben soll, so in der Richtung. Und ich habe da irgendwie eine Abneigung gegen, wenn Lehrer über andere Lehrer sprechen, weil meine Erfahrung ist, dass jeder jeden anders wahrnimmt und vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt wieder anders, und dass es gar nicht gut ist, ja, so pauschal über andere zu sprechen. Könntest du mich da bestärken? Oder?
Also ich fühle das auch, es fühlt sich für mich auch sehr unangenehm an. Wenn Leute pauschal Urteile fällen, Und ich erlebe es auch nicht, dass Lehrer, die ich als solche empfinde, über andere Lehrer urteilen. Also ich sehe nicht, dass Lehrer irgendwie herumrennen und mit dem Finger auf irgendwelche anderen Lehrer zeigen.
Im Allgemeinen nicht, aber
es kommt so eine Art vor, dass Unschuld passiert, ja, dass man einfach nur so ein bisschen darüber redet, ja, so wie man einfach redet. So, aber wenn dahinter so eine Art Verurteilung steht, dann ja. Also ich rede nicht gerne darüber.
Aber an Austausch mit anderen Lehrern bist du interessiert? Du kommst zu Sharing Non-Duality nach Brixen diesen Monat noch, wo ich mich sehr darüber freue. Welcher Stellenwert hat für dich Austausch mit anderen Lehrern?
Es ist einfach sehr schön. Es ist einfach sehr schön. Es geht gar nicht so sehr um jetzt Lehrer, also mir geht es nicht so sehr um den Austausch mit Lehrern als sozusagen in der Funktion eines Lehrers, sondern einfach mit anderen erwachten Wesen, wenn man so will. Ja, diese Begrifflichkeiten sind immer blöd, ja, aber wenn ich in einem Raum sein kann mit einem anderen erwachten Wesen, dann ist es eine Ausnahmesituation für mich, eine Seltenheit, die ich sehr genieße, weil ich dann gesehen werde. Und ich weiß, dass das, was ich sage, richtig verstanden wird. Weil normalerweise ist das, was ich sage, wird das sozusagen selten, sehr, sehr selten, kommt das so an, wie ich es meine. Deswegen ist es sehr schön, es ist ein sich sehen und gesehen werden gleichzeitig im scheinbar anderen. Und das kann nur geschehen zwischen zwei Wesen, die beide erwacht sind. Auf dieser Form. Ich meine, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, es spielt eigentlich gar keine Rolle, weil du immer dich siehst in einem anderen. Aber es hat trotzdem irgendwie eine andere Qualität, die ich sehr genieße. Und deswegen, mir geht es gar nicht so sehr um den Austausch, so im Sinne, als würden sich irgendwie zwei Ärzte treffen und über die Arbeit sprechen, sondern einfach nur zusammen in dieser Präsenz zu sein, die eine Präsenz ist eigentlich, hat irgendwie eine besondere Qualität, die ich sehr genieße.
Ja, das kann ich sehr gut verstehen, weil es meine Erfahrung auch von Treffen mit Lehrern oder eben Menschen, die in meiner Sprache nicht identifiziert sind. Du hast eben gesagt, dass du die Begrifflichkeiten, dass du nicht ganz glücklich bist mit den Begrifflichkeiten, zum Beispiel erwacht und nicht erwacht, wenn ich das richtig verstanden habe. Also mir geht es ähnlich. Und bei mir ist es so, dass ich finde, dass diese Unterscheidung eine Art Trennung aufbaut, die eigentlich gar nicht da ist, weil ein Erwachter sieht in allem nur Erwachen. Aber trotzdem ist es manchmal nötig, um sich auszudrücken, diese Begriffe zu benutzen.
Sprache ist Trennung. Man kann schlicht nichts sagen, ohne irgendetwas zu trennen, weil Begriffe trennen immer. Es ist ihre Funktion. Nur die andere Alternative wäre, nie etwas zu sagen. Das wäre vielleicht das das Repräsentativste für die Stille, aber es ist nicht immer das Nützlichste in dem Augenblick. Und was in dem Augenblick nützlich ist, ist höchst individuell und ist immer verschieden. Deswegen hänge ich auch nie an irgendeiner bestimmten Perspektive. Weil sie letztendlich, weil jede Perspektive letztendlich falsch ist und gleichzeitig kann jede Perspektive ein nützliches Werkzeug sein, damit der Verstand anhält.
Du hast eben gesagt, dass du nicht sehr oft verstanden wirst. Ich nehme an, dass du so im normalen täglichen Leben, zum Beispiel mal vorausgesetzt, du gehst einkaufen, dass du dich mit den Menschen, die du dann begegnest, ganz normal unterhältst. Dass also Sprechen über Non-Dualität oder Einssein oder Satsang nur passiert in dem Rahmen, wenn es gefordert ist, wenn es
Sinn macht. Wenn ich dazu den Auftrag erhalte, könnte man auch sagen.
Ja, das habe ich jetzt schon von vielen Menschen gehört, die sagen, ja, ich kann mich auch ganz normal mit meinem Nachbarn übers Wetter unterhalten, ne, wenn das... Da ist keine Bewertung von besser oder schlechter.
Das ist ja alles ein göttlicher Ausdruck.
Komm, ich habe eigentlich von mir die Meinung, dass mir immer Fragen einfallen, danke, aber bei dir fällt es mir irgendwie schwer. Witzig. Einerseits denke ich, musst intelligente Fragen stellen, um dich was Schönes sagen zu hören. Aber andererseits reicht es mir eigentlich, dir in die Augen zu schauen und dich lachen zu sehen. Ich weiß nicht, ob du schon mal über deine persönliche Geschichte redest, zum Beispiel, dass du in St. Petersburg geboren bist, aber in Deutschland und wie war das woanders, in Finnland, in Helsinki aufgewachsen bist, wie das gekommen ist, also, oder ist das alles zu weit weg und zu unwichtig?
Das ist wieder noch, das ist einfach nur... Darüber nachzudenken ist, schmeckt nicht. Wie würde ich das sagen? Es ist gar nicht so sehr irgendwie, es ist keine Frage der Einstellung. Wenn du mich jetzt so fragst und ich jetzt mir anfangen müsste, darüber Gedanken zu machen, oder schon der erste Schritt dahin, fühlt sich für mich so an, als müsste ich jetzt irgendwas essen, was nicht schmeckt. Und dann kann ich nur ehrlich sein und sagen, nee, das will ich jetzt nicht essen.
Gut, ja. Ich meine, man soll was essen, was einem nicht schmeckt, ist bestimmt nicht gesund. Da hast du recht, ja. Aber was wird denn gut schmecken für dich, worüber zu reden?
So, für mich schmeckt es total gut, gerade über gar nichts nachzudenken. Einfach nur in diesen schwarzen Puck zu gucken, der eine Kamera ist. Und freudig hier zu sein und zu gucken, ob du noch was sagst oder nichts sagst. Oder. Weil ich habe jetzt selbst gar kein Anliegen, wo ich jetzt sagen könnte, irgendwie, das wäre jetzt irgendwas Interessantes, worüber ich jetzt sprechen wollen würde. Sondern da ist einfach so viel Genuss. Einfach nur hier zu sein. Und einfach diese Begegnung zu fühlen.
Den Genuss zu teilen, ist das auch kein Anliegen?
Na, das ist kein bewusstes Anliegen, das ist irgendwie da. So, schon allein jetzt zu sagen, nee, das will ich nicht essen, das schmeckt mir nicht, ist schon ein Genuss. Mich auszudrücken ist ein Genuss. Zu reden oder zu schweigen. Irgendwie ist alles ein Genuss. Bis ich irgendwas aufgreife, was ich eigentlich nicht will und diesen Moment verpasse, etwas zu denken oder zu tun, was ich nicht will. Und dann mich zu erinnern, ah, Moment, das ist jetzt gar nicht relevant gerade. Das stört eigentlich nur die Stille. Das stört nur die Freude, die hier ist.
Das heißt, wenn was authentisch ist, dann stört es nicht die
Ja,
Stille.
so sage ich das auch
Daran kann
oft.
man es erkennen.
Du hast zum Beispiel auch meine Arbeit gar nicht anstrengend. Es fühlt sich gar nicht an wie Arbeit. Das habe ich auch gestern im Interview gesagt. Für mich ist es so wie als kleines Kind im Sandkasten spielen. Das ist auch Bewegung, ja. Das ist ein Spiel, ist Bewegung. Man macht was, ja. Man vielleicht sogar bis zur Erschöpfung, ja, bis zur körperlichen Erschöpfung. Aber da gibt es kein Ziel, da gibt es kein Erreichen wollen. Da ist einfach nur ein Spiel und dann eine Freude an diesem Augenblick, an diesem, ja, an diese Intimität mit dem Leben, die man ja auch in Bewegung haben kann. Und das stört nicht, die Harmonie mit dem Sein, die Freude.
Manche Menschen berichten dann noch von besonders großer Freude, wenn diese Freude ansteckend wirken kann.
Ja, weil sie sich im Grunde verdoppelt. Das ist so wie, ja, das ist so wie zwei Instrumente sind lauter als eins. Und wenn man in der Lage ist, das mitzufühlen, dann verdoppelt sich das Glück, wenn man es teilt.
Aber das heißt ja nicht, dass man die Absicht haben muss, dass es sich verdoppeln soll, sondern das ist einfach, das
Ja.
passiert oder passiert nicht. Gut, dann ist unser Interview jetzt passiert.
Danke dir.
Ich danke dir. Du hast natürlich, wenn du noch sprechen möchtest, gern die Möglichkeit, aber
Ich habe nichts zu sagen.
du hast nichts zu sagen. Gut. Ist genug zu hören, auch wenn du nichts zu sagen hast. Okay.
Dankeschön, lieber Seto. Wir sehen uns
Vielen
bald.
Dank. Ja.